先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch: Willkommen im Tomasio's Club. Diesmal mit Willi Winkler aus Hamburg, der auch als Journalist für die Süddeutsche Zeitung arbeitet und diesmal im Verein mit dem Kuratorium Haus des Buches, dem wir seitens des Tomasius Clubs für die Unterstützung danken. Wir werden das machen, wie wir das öfters schon gemacht haben. Wir unterhalten uns hier, Frau Kremberg und ich, mit dem Gast, maximal eine Stunde, wobei wir da auch ein Stück Lesung einbauen können. Darüber haben wir jetzt gar nicht mehr geredet, aber gut, das werden wir dann finden. Es ist also eher ein Gespräch mit einem kleinen Teil Lesung und am Ende gibt es dann tatsächlich auch die Möglichkeit mit Mikrofon, dass wir eine kleine Diskussion hier haben im offiziellen Teil und der kann dann inoffiziell natürlich auch noch weitergeführt werden.
Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte unseren Gast heute ganz kurz vorstellen. Willi Winkler hat in München und St. Louis studiert, hat Bücher von John Updike, Biello und weiteren ins Deutsche übersetzt, war Redakteur der Zeit und beim Spiegel Ressortchef Kultur und schreibt derzeit für die Süddeutsche Zeitung vor allen Dingen. Er hat eine Menge Bücher schon veröffentlicht, Die Beatles, die Geschichte ihrer Musik, Alle meine Deutschen, ein Bestiarium, Bob Dylan, ein Leben, Mick Jagger und die Rolling Stones, einige davon sehen Sie da vorne. Die Geschichte der RAF unter anderem auch, Deutschland, eine Winterreise, wo er zu Fuß offenbar unterwegs war im Winter.
Nicht offenbar, sondern wirklich.
Und heute
haben... Und nicht bloß unterwegs, sondern wirklich von Norden nach Süden.
Und heute haben wir... Die dicke Luther-Biografie, Luther, ein deutscher Rebell, das ist 2016 bei Rowohlt in Berlin erschienen, hat knapp 600 Seiten, ein Anhangteil von etwa 50 Seiten, wobei das für dieses Thema gar nicht so viel ist, glaube ich, und ist in 20 Kapitel gegliedert mit einem Prolog und einem Nachwort. Erzählt in einer leichten Sprache, zum Teil mit ironischen Kommentaren, was für mich sehr angenehm war, also keine hochtrabende oder sehr verwissenschaftlich elaborierte Sprache. Und er erzählt sozusagen das Leben Luthers von Geburt, von Vater, von den Eltern her bis zu seinem Tod. Und natürlich auch seine Wirkung. Die Frauen kommen dabei ein bisschen zu kurz, finde ich.
Er hatte nur eine.
Und ja, ich als gebürtige Mühlhäuserin, Thomas Münzerstadt, hatte ein paar Vorurteile oder ja, weil ich natürlich irgendwie mit Münzer eher groß geworden bin und das war natürlich der Revolutionär und der Luther, das war ja bloß sozusagen so ein Widerrufer und ja, also ich konnte mich jetzt in diesem Buch auch eines Besseren belehren lassen, weil viele Dinge, die Luther da schreibt, auch sehr viel Selbstinszenierung sind, viel Dramatisierung seines Lebens auch. Aber mich würde zuallererst interessieren, was treibt einen Katholiken dazu, über Luther zu schreiben?
Also, Hitler kann jeder Depp, aber Luther hat ähnlich viel bewegt in der deutschen Geschichte und ich fand ihn halt interessanter. Das Besondere an Luther, jedenfalls für mich, ist, dass er zumindest am Anfang, 1517, beim sogenannten Thesenanschlag, nicht weiß, was er anrichtet. Er wollte es mit Sicherheit auch nicht. Er ist ein Agent der Weltgeschichte, kennt die Weltgeschichte aber nicht. Also wenn man sich vorstellt, so jemand wie Napoleon hat ja eine nachvollziehbare Laufbahn, er steigt im Direktorium auf, er erklärt dann den Feldzug gegen Europa als Rache für den Allianzkrieg gegen die Revolution, krönt sich dann zum Kaiser. Das ist jemand, der sich selber ermächtigt und der weiß, was er tut. Luther wusste es zu keinem Zeitpunkt, jedenfalls zumindest die ersten 20 Jahre nicht. Und das ist für mich das Faszinierende, dass die Weltgeschichte sich um ihn herum abspielt und er eintritt und sie vollkommen verändert. Also er ist, um ein Beispiel zu geben, er ist 1511 in Rom, da ist er noch Augustinermönch, er wird in eine Ordensangelegenheit dahin geschickt und seine Streitfrage beim Ordensoberen geklärt bekommen und erlebt, jedenfalls in seiner späteren Erzählung, die Prachtentfaltung des Papsttums. Der Papst ist ein weltlicher Fürst, er lässt sich in der Sänfte tragen, er lässt sich die Füße küssen und er sagt dann, ja, und Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und der Papst lässt sich die Füße küssen. Das ist für ihn der Verrat am Glauben, das ist das Gegenteil der Schrift. Was er nicht weiß, was er nicht ahnen kann, wovon er wirklich keine Ahnung hat, ist, dass dieses Rom eine gigantische Baustelle ist. Das sieht er wohl, aber er sieht nicht, dass die Päpste sich vorgesetzt haben, zur Festigung ihrer Macht, aus Repräsentationsgründen natürlich, aber wirklich nach Programm, Rom zur schönsten Stadt der Welt zu machen und wirklich mit Programm insofern, als es eine Überwältigungsarchitektur sein soll. Also das, was Luther so sehr stört, ist das Programm des Papstes. Also er greift tatsächlich den Richtigen an, aber er weiß nicht, dass der Papst ein Politiker ist, dem es um die Rolle der Kirche, natürlich auch seine eigene, jeweils eigene, in der europäischen Politik geht. Er denkt rein spirituell. So, jetzt habe ich ja schon ziemlich viel
auf einmal gesagt. Aber noch einmal zur Frage zurück. Was treibt einen Katholiken, wie Sie es sind?
Das war doch eine klassische Antwortvermeidung, oder?
Ja, genau. Dazu ein Reformator.
Er ist natürlich der Gott sei bei uns. Und das macht ihn ja interessant. Jetzt haben Sie eine kurze Antwort gekriegt.
Okay. Und warum dann Luther und nicht vielleicht viel mehr Münzer? Ist es genau diese inneren Konflikte, die Luther umtreiben, die Sie auch sehr schön beschreiben in dem Buch, die ihn viel interessanter machen?
Ja, als ich jünger war, hätte ich natürlich auch sofort Thomas Münzer gesagt. Ich habe tatsächlich das Buch von Ernst Bloch in Mühlhausen gekauft, als ich da zum ersten Mal war und als Mühlhausen noch Thomas Münzer Stadt hieß, was es ja nicht mehr tut. Und natürlich bin ich Bloch gefolgt in dieser Begeisterung für den Theologen der Revolution, aber für meine Begriffe oder nach dem, was ich jetzt weiß, ist Münzer zwar eine radikalisierte Form von Luther, aber das ist einfach nicht praktikabel. Der ist als Gegenfigur wahnsinnig interessant, weil er eben hingerichtet wird, anders als Luther. Luther kommt mit dem Leben davon und das ist das Interessante. Warum? Warum überlebt Luther anders als Jan Hus, anders als Savonarola, anders als Münzer? Das geht ja so weit, dass er praktisch auf seinem Grab tanzt und sich noch freut, dass er zerstückelt wird und ausgestellt wird, und weil er ihn dann als Konkurrenten sieht.
Also das ist die Figur von Münzer, genau wie Hus, kommen schon als quasi Alternativen vor, ja? Mhm. Aber im Grunde als politische Alternativen und damit nicht vergleichbar mit Luther. Denn also das Buch braucht für mich als Leser jetzt keine weitere Begründung, weil ich finde, es ist auch gar keine rechte Biografie, es ist ein chronologisch aufgebautes Buch, aber es geht doch wirklich ganz explizit und tief in die Weltgeschichte hinein, also in die Verwicklung der Geschichte, in die politischen und auch in die finanziellen Verwicklungen. Mhm. Und da gibt es doch zum Beispiel dieses interessante Phänomen, dass Luther auftritt als jemand, der eine bestimmte Logik, eine bestimmte neue Sichtweise artikuliert. Wie zum Beispiel, Buße tun soll man schon, von den Sünden soll man schon weg, aber Geld hat damit nichts zu tun.
Mhm. So. Und damit steht er ganz allein in seiner Welt, weil die Welt sich merkantilisiert hat.
Genau, und das lese ich nämlich, das lerne ich aus diesem Buch, wie sozusagen wenig zufällig der Ablasshandel war. Das war ja ein Kreditsystem, also es ist ein ganzes Finanzsystem, die ganze Welt hat sich dadurch finanziert, also die kirchliche Welt auf alle Fälle.
Also nur jeder hat schon mal was vom Ablass gehört, aber es wird Ihnen noch niemand erzählt haben, dass man mit dem Ablass auch Brücken gebaut hat und Kirchen gebaut hat. Also das war eine Art Crowdfunding. Man hatte den allerhöchsten Segen dafür, auf diese Weise Geld einzutreiben. Und der Ablass, also die Einrichtung eines Ablasses kostete wiederum Geld. Also wenn ein Fürst sagt, wie der Friedrich der Weise, ich brauche eine Brücke über die Elbe in Torgau und ich möchte das mit einem Ablass finanzieren, dann musste er wiederum 800 Gulden nach Rom überweisen, um es überhaupt anbieten zu können.
Also es ist ein System, das funktioniert und die natürlich ausbeuterisch funktioniert, also Leute werden
erpresserisch
sogar, aber Luther kommt jetzt keineswegs als jemand in das Spiel hinein, der das analysiert hätte, ja, sozusagen wie andere erstmal die Sache analysieren und sagen, an dieser Stelle muss ich einen Hebel ansetzen, sondern kommt mit einer gewissermaßen fremden Logik, mit einer Glaubenslehre.
Er kommt mit der Logik eines Mystikers, falls es dieses Paradox gibt. Er kann es nicht verstehen, dass Gnade für Geld zu haben sein soll. Das entspricht nicht dem Schriftsinn. Und er entwickelt aber dann völlig rational, dass der Papst gar nicht legitimiert ist, die Gnade zu verkaufen, weil er gar nicht über sie verfügt. Darauf basiert aber der Anspruch des Papsttums. Also der Papst ist der Nachfolger Petri, also indirekt von Jesus. Er ist eingesetzt und dadurch, dass Jesus Petrus eingesetzt hat. Und im Hochmittelalter kreiert man etwas ganz Seltsames, nämlich den Gnadenschatz als Thesaurus, der sofort ins Merkantile übersetzt wird. Also der Widerspruch in sich, Gnadenschatz, bekommt immer mehr das Schwergewicht auf dem Schatz. Der wird zählbar und damit verkaufbar. Im 12., 13. Jahrhundert kommt die Idee eines dritten Weges auf. Also man kommt nicht notwendig in den Himmel oder in die Hölle, sondern tertium datur. Es gibt auch das Fegfeuer. Und da drin schmort man halt für seine Sünden eine Zeit lang und der Ablass ist dafür da, dass diese Zeit in der Hölle, in dieser Vorhölle, im Fegfeuer verkürzt wird. Dass es möglicherweise sogar gelingt, eine arme Seele rauszuholen. Also als in diesem heiligen Jahr 1511, als Luther in Rom ist, glaubt er selber ja noch an den Ablass, wie er später berichtet, und betet die Scala Santa hoch. Und wenn man auf jeder Stufe ein Vaterunser betet und wenn man alle Stufen hinter sich hat, die Scala Santa, muss man wieder dazu sagen, ist die, auf der angeblich Jesus zu Pontius Pilatus geführt worden ist. Also auf wundersame Weise ist die von Engeln vermutlich aus dem Heiligen Land nach Italien transferiert worden, und zwar zufällig wiederum nach Rom. Es gibt aber öfter das Geburtshaus Mariens, ist die Loreto-Kapelle. Das haben Engel mehrfach transportiert, erst nach Dalmatien, und dann kam der Krieg, und dann kamen die Engel nochmal und haben es nach Italien gebracht. Und also auf sehr heiligem Grund, eben dieser Treppe, wenn man betet, erwirbt man einen vollkommenen Ablass, und dann ist Luther oben und schenkt diesen Ablass seinem Großvater und sagt, es reute mich fast, dass meine Eltern noch lebten, denn deshalb konnte ich ihnen nicht auch einen Ablass auswirken. Also zu dem Zeitpunkt glaubt er noch dran. Und sechs Jahre später hat er die Zweifel, die er dann in den 95 Thesen formuliert, wo er eben sagt, es kann nicht sein, dass ein Mensch, ein Irdischer, in der Lage ist, das Recht hat, das zu verkaufen. Zu einem Zeitpunkt, als Luther, muss man dazu sagen, allenfalls Kirchenkritiker ist und keineswegs aus der Kirche raus will und überhaupt keine Reformation im Sinn hat, keine Kirchenspaltung. Ich mache mal wieder eine Pause.
Ja, er hat auch die Thesen gar nicht. Ich wollte gerade einhaken. Also er hat auch die Thesen gar nicht angeschlagen. Also das ist auch eine sozusagen retrospektive Erzählung.
Das ist eine schöne Erfindung des 19. Jahrhunderts.
Genau. Und Josephines hat das auch noch gespielt und man sieht ihn da und so weiter.
Aber ja, weil das ist eindrucksvoll. Das ist natürlich, so wie Kant, der Philosoph mit dem Hammer, es gehört bei Luther der Hammer dazu. Und interessanterweise beim ersten Reformationsjubiläum, also dieses Jahr ist es 500 100-Jährige. Zum 100-Jährigen 1617 erscheint ein sehr weit verbreiteter Holzschnitt. Das ist eine Bilderzählung, die nach unserer Art von links nach rechts zu lesen ist. Und ganz links sieht man eine Tür, was die Tür der Schlosskirche in Württemberg sein soll. Und da stehen zwei Wörter drauf auf dieser Schlosstür: vom Ablass. Und diese Worte schreibt ein tonsurierter Mönch mit einer Feder. Und diese Feder reicht durch dieses Bild und in der Mitte des Bildes stößt er mit dem Ende, mit dem Kiel, einem Löwen die Krone vom Kopf. Und lateinisch Löwe heißt Leo und das ist der amtierende Papst, der Gegner von Luther, Leo der Zehnte. Und weiter hinten rechts sieht man ein Zelt, in dem Friedrich der Weise davon träumt, dass jemand aufstehen wird den Papst stürzen wird. Und ganz rechts sieht man den Schwan, das ist Jan Hus. Also da ist die ganze Reformationsgeschichte in einem Bild dargestellt, aber kein Hammer.
Aber nennt man heute Fake News. Also das ist
ja, aber es ist eine interessante mythologische Erzählung. Ja. Man braucht das alles.
Und das ist in dem Buch natürlich auch drin. Also es ist nicht das einzige Buch, in dem es drin ist, aber es ist mit einer großen Selbstverständlichkeit, wird immer in Nebensätzen, in Bemerkungen darauf hingewiesen, wie das später dann aufgebauscht wird. Ja? Also auch der berühmte Satz, hier stehe ich und kann nicht anders. In Worms.
Gott helfe mir, Amen. Also es,
genau,
das ganze Ding
ist... Der ist so gar nicht gefallen, schon weil er gar nicht deutsch gesagt wurde oder so. Und es stehen, wir machen uns diesen Luther schon seit längerem sozusagen zurecht, beziehungsweise er ist auch deutsch geworden im 19. Jahrhundert, ein deutscher Held, jetzt ist er bei Ihnen ein deutscher Rebell. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied?
Also man hat ihn politisiert. Also Luther hat eine ganz kurze politische Phase, das ist 1520, als Ulrich von Hutten, der Ritter und Poeta Laureatus, versucht, ihn zu rekrutieren für den Kampf gegen Rom. Das ist natürlich in dieser extremen Unruhe. Am Ende des Jahres 1520 verbrennt Luther die Bannandrohungsbulle und damit stellt er sie außerhalb vom Recht und Gesetz der Kirche. Also er trennt sie endgültig.
Warum macht er das?
Woher nimmt er den Mut? Er braucht etwas Symbolisches. Er verbrennt das kanonische Recht und die Bannandrohungsbulle. Dem vorausgegangen sind Verbrennungen seiner Bücher. Das ist ein altes akademisches Ritual. Auf das haben die Nazis natürlich 33 zurückgegriffen. Also wenn Goebbels so diesen Spruch ausgibt, ich übergebe der reinigenden Flamme die Schriften des jüdischen Analytikers Sigmund Freud, der das Seelenleben zerstört hat, irgend so ein Zeug. Das kommt aus dem Mittelalter. Man hat Ketzerschriften immer verbrannt, weil die materiell verschwinden müssen. Mm. Das ist natürlich eine symbolische Geste, aber die hat man zuerst an Luther vorgenommen. Mm. Und Luther hat ganz interessant, eben typisch Scholastiker, argumentiert, nachdem ich in meinen Schriften nur von der Heiligen Schrift handle, ist das die Heilige Schrift verbrannt worden.
Also das muss man sich jetzt mal alles auf der Zunge zergehen lassen, weil hier erleben wir jetzt gerade einen Menschen, der sich im 20. Jahrhundert sehr gut auskennt, wie er begeistert vom Mittelalter erzählt. Also das war, ja, und er sagte ja, Luther argumentiert sehr interessant, typisch Scholastiker. Ja, das hat man vorher nicht so kombiniert. Ja, also Ihnen gefällt diese Konfliktlage, beziehungsweise Sie finden sie sehr reizvoll darzustellen. Und der Luther, eben weil er einerseits irgendwie, also das habe ich eben noch nicht ganz verstanden, auch tatsächlich nach der Lektüre nicht ganz verstanden, dass er glaubensfest ist, dass er für bestimmte Überzeugungen auch Dinge tut, ja, gleichzeitig aber nicht im politischen Sinne revoltiert, dann aber in politische Verhältnisse hinein gerät, ja, wo das als Revolte gelesen wird oder wie auch.
Er weist es von sich. Er weist das Angebot, als Ulrich von Hutten ihm schreibt, ich setze mein Blut für dich ein, weist du das Angebot zurück. Weil er eben ein raffinierterer Politiker ist als zum Beispiel Ulrich von Hutten, der im Exil stirbt, als Syphilitiker.
Ein raffinierter Politiker.
Er kapiert, dass er zur Festigung, zur Stabilisierung seiner Lehre die Fürsten braucht, dass er sich attachieren muss an die Macht. wenn er sich von Rom trennt, also wenn das Christentum bis dahin auf Rom zentriert war, dann fehlt dieser Schutzmantel, der nicht bloß ein religiöser, sondern ideologischer und letztlich machtpolitischer ist, weil, Parenthese, Entschuldigung, auch der Kaiser auf dem Reichstag in Worms nichts anderes als ein Büttel des Papstes ist, wenn er die Reichsacht vollziehen muss. Also der Bann gegen Luther ist schon ausgesprochen. Er wird wirksam am 3. Januar 1521. Drei Monate später kommt Luther auf den Reichstag und Karl V., der Kaiser, muss dasselbe nochmal sagen, weil das Recht so aufgeteilt ist. Aber Karl ist nur ein Agent hier des Papstes. So. Und dann trennt sich mit dieser Verbrennung Luther von Rom, also los von Rom. Und er ist ohne diesen Schutz der Kirche, er ist außerhalb von allem. Und darum attachiert er sich an die weltliche Macht. Er hat nun das Glück, dass er im Kurfürstentum Sachsen lebt. Die Kurfürsten sind die eigentlichen Regenten des Reiches. Sie wählen den Kaiser. Das sind 7 Kurfürsten. Und der unwichtigste ist Friedrich der Weise, aber er ist der nicht bestechlich ist. Die 6 anderen haben sich alle bestechen lassen, um Karl V. zu wählen. Die Kaiserwahl hat bekanntlich 820.000 Gulden gekostet.
Was hat jetzt diese ja. Figur des Friedrich vom Weisen ist mir ein bisschen unklar geblieben. Sie betonen sehr häufig, dass er großen Wert darauf gelegt hat, Luther nie zu treffen.
Ja.
Also sozusagen wirklich panisch quasi, ja. Über alles vermieden hat, wo Luther irgendwie auftrat. Was hatte er für ein Interesse an Luther? Waren das nur sozusagen 2 aufrechte Menschen, die sich da geschätzt haben?
Oder? Also ich gebe zu, mir ist es nicht auch nicht klar geworden. Also nochmal die Situation. Sie wissen alle, Thesenanschlag oder der angebliche Thesenanschlag, Reformationstag, 31. Oktober. Die Tür der Schlosskirche in Württemberg. Warum gerade da? Also die Kirchenhistoriker sagen, ja, das ist das Anschlagsbrett der Universität, weil das die Kirche der Universität ist. Nein, es hat einen ganz anderen Grund. Hinter dieser Tür ist die zweitgrößte Reliquiensammlung des Deutschen Reiches, nämlich die von Friedrich dem Weisen, die am nächsten Tag an Allerheiligen ausgestellt wird, 2-mal im Jahr, an Allerheiligen, weil es ja Reliquien von allen möglichen Heiligen sind. Die werden in so Reihen, wie so Stuhlreihen, so aufgebaut und dazwischen steht jemand, der heißt Clamor, der Ausschreier, und er sagt, hier ist ein Unterarmknöchelchen der heiligen Ursula, hier ist ein Original vom Heiligen Kreuz, hier ist ein Haar vom abgeschlagenen Haupt des Johannes des Täufers. Und darauf gibt es 5 Jahre, 50 Jahre, 500 Jahre Nachlass aufs Wegfeuer, müsst ihr aber zahlen dafür. Also das ist eine wesentliche Einnahmequelle des Kurfürsten. Im Nachbarbistum predigt der Ablassprediger Johann Tetzel dem Plenarablass einen vollkommenen Ablass, und zieht damit das Publikum, das Kaufpublikum und das Beichtvolk, für Luther das Beichtvolk, für den Fürsten die Kundschaft ab, weil der Ablass besser ist. Der ist größer, man kann mehr, fürs gleiche Geld mehr bekommen. Also würden Sie auch machen, das ist wie im Supermarkt, wenn es beim Lidl billiger ist, dann gehe ich halt zum Lidl. Beziehungsweise wenn ich mehr fürs Geld kriege. So. Und insofern hatte Friedrich mit Sicherheit ein Interesse daran, Luther laufen zu lassen. Andererseits war er genauso fromm wie Luther. Er hatte genauso Angst vor der Hölle wie Luther. Aber er glaubte ihm. Luther hat ihm die Welt erklärt und er hat ihm erklärt, Luther konnte ihm erklären, es gibt einen Weg zu Gott, es gibt einen Gnadenweg, der nichts mit Geld, Reliquien und dem ganzen Unsinn zu tun hat. Und das ist die große Überredungsleistung von Luther, dass er seinen Kurfürsten überreden konnte. Der wirklich ein frommer Mann war, der selber eine Wallfahrt ins Heilige Land genommen hat, da hat er seine ersten Reliquien mitgebracht, den Daumen der heiligen Anna. Und der Konkurrent Albrecht von Brandenburg hatte auch einen Daumen. Also für eine Frau, die es nie gab, ist das schon interessant. Aber egal. Und als er lässt ihn dann schützen, er nimmt ihn, er lässt ihn entführen und auf die Wartburg bringen.
Er bleibt sein ganzes Leben lang sehr wichtig für ihn, oder?
Er bleibt bis zum Ende, er stirbt 1525, ja. Er bleibt bei ihm und gegen den Willen von Friedrich kommt er von der Wartburg runter. Also er möchte ihn ja geschützt haben da oben, niemand soll wissen, wo
das
er ist.
Das ist jetzt nach Worms, wo er
das
sozusagen
ist, er wird auf dem Rückweg, er wird entführt und übersetzt, das kennen Sie ja, übersetzt in der Zeit da oben das Neue Testament. Und der Kurfürst will verhindern, dass er wieder runterkommt. Luther muss aber runter, weil die ersten Folgen seiner Reformation sichtbar werden. Die Mönche verlassen die Klöster, die Bilder werden verbrannt.
Aber diese Folgen der Reformation, ist das dieselbe Wirkung, die er auf Friedrich den Weisen hatte? Sozusagen ja. eine Glaubenswirkung. Man hat eine andere Meinung angenommen.
Es ist eine doppelte Wirkung. Es ist natürlich eine unglaubliche Unruhe in dieser kleinen Stadt, wenn plötzlich die Bilder angezündet werden, wenn die Mönche aus dem Kloster gehen. Und dann braucht es eine neue Ordnung. Und dann schreibt ihm Luther eine Art Predigt und sagt, ich verkündige dir eine große Freude, du kommst direkt zu Christus, schmeißt diesen ganzen Krempel weg. Einfach, es gibt diese persönliche Gotteserfahrung. Und da ist ihm der Kurfürst gefolgt. Der hat ihn als seinen externen Großvezier angenommen.
Aber war es nicht vielmehr auch so, jedenfalls habe ich das aus dem Buch herausgenommen, dass Friedrich und Luther sich insofern auch in dem Punkt einig waren, dass diese Ablässe, die dann auch an die römisch-katholische Kirche, nämlich nach Rom, also gingen halt, dass deutsche Land oder Sachsen ausblutete mehr und mehr. Das war doch auch ein ganz wichtiger Punkt, wo beide sich dann getroffen haben. Sollte natürlich unterbunden werden.
Das nationale Argument spielt, wie gesagt, bei Luther nur kurz eine Rolle, aber der Satz kommt wörtlich bei ihm vor, unser armes deutsches Land wird bald nicht mehr existieren können, weil alles nach Rom geht. Das ist aber Propaganda, weil ein Kenner der Materie hat nachgewiesen, dass Frankreich erheblich höhere Abgaben leistete als Deutschland, aber man kann natürlich, das kennen Sie ja, wenn Sie das im Volk gut verbreiten, dann glaubt jeder, wir zahlen die höchsten Steuern in Europa, was überhaupt nicht stimmt. Also das kann man gut verbreiten, das wird auch sofort geglaubt. Das ist natürlich schon richtig, jede Amtshandlung, jede Neubesetzung brauchte den Segen der Kirche und war gebührenpflichtig. Und das waren die Einnahmen des Vatikan. Also der Ablass, der da von Tetzel gepredigt wird, hatte ja einen guten Zweck. Ich meine, wenn Sie nach Rom kommen, können Sie in den Petersdom gehen. Den haben Ihre Vorfahren finanziert. Das ist ganz einfach. Hier wurde er gepredigt. Das war der Peterspfennig. Also Julius II., der Vorgänger von Leo X., hat den Grundstein gelegt, 1508, für die Peterskirche. Er wollte die größte Kirche der Christenheit errichten. Und nach einem halben Jahr sind die Bauarbeiten zum Erliegen gekommen, weil kein Geld mehr da war. Das Geld aus. Ne? Und dann fragt er den englischen König, er fragt den französischen König, na, wir brauchen Geld, das ist ein gutes Werk. Und die sagen, nein, die Kasse ist leer. Und die dummen Deutschen zahlen. Das sagt der Luther auch, wir die dummen Deutschen. Oder Ulrich von Hutten sagt es auch, die dummen Deutschen zahlen immer. Und der Tetzel hatte eine Vorgeschichte, er hat schon im Baltikum gepredigt und eben sehr erfolgreich. Und der konnte halt die Höllenstrafen besonders schön ausmalen und er konnte Belohnungen anbieten. Also diese, es ist ja nicht bloß anekdotisch, sondern das hat er ja wirklich gesagt, bei mir bekommt ihr auch einen Ablass dafür, wenn ihr die Jungfrau Maria vergewaltigt habt. Das ist schon eine ziemliche rabulistische Leistung. Aber es war eben alles möglich, es war alles käuflich geworden. Aber dieses Geld ging zur Hälfte in den Bau des Petersdoms.
Okay, also jetzt haben wir dieses sozusagen korrupte System, was wunderbar funktioniert und alle zufriedenstellt. Wer ist jetzt eigentlich Luther? Ist jetzt Luther jemand, er macht nicht mit, er hat eine andere, sehr simple Meinung, dass Geld in bestimmten Dingen gar keine Rolle spielt. Damit bringt er sehr viel zum Wanken. Was macht ihn dann zum Rebell. Also man sieht die Konstellationen, diese sehr komplizierten Konstellationen, wie die päpstliche Macht sich eigentlich errichtet, wie schwach dann manchmal der Papst ist oder manchmal der Kaiser, wie die sich gegenseitig aufhelfen, bis zu völlig mir unverständlichen, bizarren Vorstellungen, wenn am Schluss die armen Bauern da gemetzelt werden von den Katholiken und den Protestanten zusammen und der Luther dann sagt, recht so, haut drauf und so. Also da verstehe ich dann die Welt nicht mehr oder ich sehe dann, dass Herr Winkler...
Das hat eine absolute Logik.
Der Herr Winkler, sehe ich, der versteht das, der findet das gut.
Ich finde das nicht gut.
Der kann das in allen Einzelheiten nachvollziehen und mit einer gewissen barocken sozusagen Fantasie auch aufbreiten. Dieses Barocke bei ihm ist auch da drin, wenn er sehr viel zitiert. Ja, es gibt viel Latein und es gibt viel dieses lutherische Deutsch, was er dann sehr geschickt einbaut. Also man wird auch manchmal so richtig entführt in diese damalige Zeit. Ja, wie wenn es eine tolle Sache wäre. Ja,
und es war mit Sicherheit eine tolle Zeit im Wortsinn.
Eine tolle Zeit, also eine verrückte Zeit.
Ja.
Und die Figur Luther, wann haben Sie das Bedürfnis verspürt, da den Luther so herauszuholen?
Nein, man braucht natürlich einen Anker, man braucht eine Figur, um die sich das dreht. Aber die Renaissance ist halt die Umbruchszeit. Also das was man alles schön findet, die Dürer, Cranach, Peter Fischer, Hans-Baldur Green, Matthias Grünewald, das ist alles Ausdruck des Glaubens, einer Erlösungssehnsucht, einer absoluten Verzweiflung. Also die unendlich vielen Heiligenbilder, die da entstehen, sind ja auch Teil eines Vertrags, eines Ablasssystems. Ich kaufe ein Altarbild und erwirke damit so viel Nachlass im Jenseits nach meinem Tod. Und dann schaltet ja sogar die Kunst um, weil bis dahin haben die Silberschmiede Reliquien eingefasst. Mhm. Und plötzlich gibt es das nicht mehr.
Also, ja, das ist alles ganz richtig.
Ich komme schon wieder vom Rebellen.
Nee, das ist jetzt ein anderes Buch. Das ist jetzt gar nicht mal das Buch, was Sie geschrieben haben. Ich wollte das nochmal sagen. Nein, das Buch ist eher geschrieben wie von einem, entschuldigen Sie, ich meine das positiv, einem Spiegelredakteur. Ja?
Oh Gott, war ein Schimpfwort.
Nein. Was ich da immer bewundere, ist, wie man versucht, eine Geschichte zu erzählen und dann ganz viele O-Töne reinzutun. Also, und das ist ein Buch voller O-Töne. Das ist ja ganz absichtlich so gemacht. Das heißt, was das Geschehen ist, also die ganze Kultur und die ganzen sozialen Verwerfungen und die ganze Grausamkeit im täglichen Leben und dass dauernd gestorben wurde und dauernd gemordet wurde, das kommt alles vor. Das wird aber nochmal irgendwie auch spannender in diesem Buch, dadurch, dass unglaublich viel in Erzählperspektiven aufgelöst wird. Das wird aus Briefen rausgeholt, aus Mitteilungen. Deswegen, es ist erstaunlich viel zitiert in diesem Buch. Das macht aber, glaube ich, jetzt auch diese Qualität aus, weil da ist jetzt kein Akademiker, Historiker, der sozusagen diese Welt rekreieren will mit Abstand und sozusagen zur Beruhigung. Ja, da kommen auch ganz wenige akademische sozusagen Globalvokabeln vor, ja, sondern es wird tatsächlich ein bisschen wie aus einer angenommenen Zeitgenossenschaft erzählt und rekonstruiert. Auch die Konflikte werden rekonstruiert. Also zum Beispiel der Schluss des Buches ist wirklich traurig, weil wahrscheinlich das Leben von Luther am Schluss sehr traurig war. Ich weiß es auch nicht.
Aber nee, tut er
erst mit diesen leid. Bauern und dann mit diesen Juden, das ist blanker Hass, das geht über alles verstehbare Maß hinaus. Das kann niemand, der irgendwie seit der Aufklärung Literatur liest, irgendwie tolerieren. Ja? Und bei Ihnen wird es halt berichtet, weil es gesagt wurde und weil es so grob und hart ist.
Ja? Aber ich finde, das Ganze wird noch getoppt dadurch, dass eben die inneren Konflikte von Luther auch eine große Rolle spielen. Ja? Also sein Vaterkonflikt, seine Angstneurosen, sein Narzissmus, seine Selbstinszenierungsdrang. Ja, also das finde ich irgendwie das wirklich Spannende daran, halt, wie er mit sich ringt und dann seine eigene Biografie umschreibt zum Teil. Und das finde ich wirklich sehr interessant, also wie jemand sich immer wieder ins rechte Licht setzen möchte auch. Und er wird auch nicht beschönigt, finde ich. Also an ganz vielen Stellen kommt auch raus, also wie hasserfüllt er ist und wie neidisch er ist und eifersüchtig zum Beispiel auf Münzer, weil er doch irgendwie radikaler ist. Und
besseren Erfolg bei Frauen hat.
Ja, also all diese Sachen machen ihn so menschlich, sage ich jetzt mal. Ja, also
bis zu den Gallensteinen und was dann am Schluss alles
ja,
so erwähnt wird.
Ja, das wusste man ja, also vieles wusste man ja schon, aber manches wird eben nochmal anders erzählt. Also es hat mich mehr ergriffen dadurch, dass es eben auch mit neuen Worten geschieht halt. Also so eine Worte wie Angstneurosen oder so gab es damals ja nicht halt. Und das wird alles nochmal schön übersetzt. Also das finde ich irgendwie sehr spannend. Also das macht, also man weiß ja ungefähr so die Biografie von genau. Luther. Deswegen waren diese kleinteiligen Dinge...
Die ihn so zu einer gebrochenen Figur machen.
Ja, genau.
Der ist nicht ganz eindeutig. Und er ist auch in der Wirkung mehr gewesen, als er vielleicht beabsichtigt hat. Ja. Auch die Tatsachen, dass er selber auf sein Leben zurückblickt und gar nicht mal die Dinge hervorhebt, die wir heute hervorheben. Ja. Wie zum Beispiel den Thesenanschlag, den er irgendwie ganz
gar nicht groß...
Der kommt bei ihm gar nicht vor. Und der Auftritt in Worms kommt auch anders vor, als wir ihn überliefert haben. Also,
aber trotzdem ist natürlich der Auftritt in Worms das Entscheidende, an das man sich erinnert. Natürlich ist das sprichwörtlich geworden, so weit, dass es auch nicht bloß Paraphrasen, sondern Parodien davon gibt. Also Odo Marquardt hat ja gesagt, hier stehe ich kann auch anders, was ja gegen den Fundamentalismus von Luther ein gewaltiger Fortschritt ist. Aber er ist mit diesem Auftritt, also wenn Sie nach dem Rebellen fragen, er ist mit diesem Auftritt in Worms der erste moderne Mensch. Er ist jemand, der sich zum ersten Mal traut, ich zu sagen. Bis dahin gab es kein Ich. Die Humanisten haben in ihrem Renaissance-Denken, dass die Antike wiederbelebt werden müsse, dem vorgearbeitet. Aber Luther gehörte nicht zu den Humanisten. Er war ein Freibeuter. Er wurde dann von einem Teil der Humanisten gefeiert, dafür, dass er sich das getraut hat. Weil sie hatten Angst um ihre Stellung und so weiter. Er war absolut rücksichtslos. Er war natürlich dadurch, dass er in der Gunst seines Fürsten war und im Kloster abgesichert war, konnte ihm nicht so wirtschaftlich sowas.
Schildern Sie mal die Situation. Also der Kaiser ist noch schrecklich jung irgendwie.
Der Kaiser ist
und der will ihn abfertigen.
1500 geboren, kann man sich ganz leicht merken. Also ist er beim Reichstag in Worms 21.
Und
Luther ist 17 Jahre älter.
Und der Kaiser vollführt quasi den Auftrag des Papstes und muss jetzt hier ein Ritual vollziehen und Luther durchbricht das.
Er muss ein Urteil, das bereits vollzogen ist, nochmal sanktionieren. Er muss es nochmal bestätigen von der weltlichen Seite, weil Karl nur unter der Bedingung gewählt wurde, dass er seinerseits Recht spricht über Deutsche, wenn es um Deutsche geht. Mhm. Also Angehörige des Kaiserreichs.
Und es soll an einem Nachmittag im Rahmen des Reichstages stattfinden. Das soll das ganze Getriebe der Welt nicht groß aufhalten.
Weil es noch um ganz andere Dinge geht. Also nur als Beispiel, auf dem Reichstag muss Karl V. den Schuldschein mehr oder weniger unterschreiben für seine Wahl. Ja.
Dass er ist anerkennt. Auch gar nicht gewählt damals.
Nein, er ist gewählt, aber nachträglich muss die Finanzierung geregelt werden. Also sowas ist viel wichtiger.
Okay. Und dann redet aber Luther zwei Tage, oder wie?
Er redet zwei Tage. Mhm. Also zunächst einmal dauert es schon Monate, bis man sich einigt, in welcher Form er hinkommt. Und dann wird er vom Reichsherold Kaspar Sturm in Wittenberg abgeholt. Und er denkt, er wird zu einer Disputation geladen. Oder er hofft die ganze Zeit drauf, er wird zu einer Disputation geladen. Und das war natürlich der Kardinalfehler, sowohl vom Kaiser wie vom Papst, dass man ihn holt. Weil Luther braucht 14 Tage von Wittenberg über Weimar, Erfurt, Eisenach.
Wird vor Angst krank.
Wird ständig krank und er predigt und er wird nur gefeiert unterwegs. Er ist der Herold des neuen, befreiten Deutschland. Und dann kommt er auf den Reichstag, wird mit drei anderen Männern in ein Zimmer einquartiert, weil Worms total überfüllt ist. Und kommt nachmittags um 4 hin und er muss sagen, sind diese Schriften die deinen? Die werden lateinisch und deutsch mit Titel alle aufgezählt. Und er sagt, ja, das sind die meinen. Die meisten davon jedenfalls. Ich hätte jetzt gern Bedenkzeit.
Er hätte eigentlich sagen wollen, ich widerrufe, was da drin steht.
Das wurde von ihm verlangt. Ja. Weil die Kirche will ja keins ihrer Schäflein verlieren. Er hat immer die Chance, der Ketzer hat immer eine Chance zurückzukehren, wenn er abschwört. Und dazu ist er aber nicht bereit. Er sagt, ich brauche 24 Stunden Bedenkzeit, die wird ihm widerwillig gewährt und dann kommt er nochmal, am nächsten Tag teilt seine Schriften in drei Kategorien auf und ist wieder sehr geschickt und sagt, ich habe über das Wort Gottes gehandelt in meinen Büchern. ich kann nicht das Wort Gottes widerrufen, das geht nicht. Und er findet dann glücklich diese Formulierung, Capta conscientia in verbis Dei. Ich bin noch ein bisschen drin, Entschuldigung, aber ich übersetze es gleich. Ich glaube, es ist ein Appellativus Absolutus. Ich bin als Gefangener des Gewissens, conscientia ist das Gewissen, als Abhängiger von meinem Gewissen lebe ich im Wort Gottes. Weil ich eine höhere Instanz anerkennen muss, die nicht ich bin, nämlich das Gewissen. Ich bin ein Gefangener meines Gewissens und deshalb kann ich nicht anders. Also ihr könnt mir machen, was ihr wollt. Egal, es gibt eine andere Instanz und der bin ich rechenschaftspflichtig und ihr auch. Aber es geht um mein Gewissen. Und das ist unhintergehbar, da kommt ihr nicht rein. Und darum, diese Kombination, dass jemand ich vor dem Kaiser sagt, der niemals ich gesagt hätte, der Kaiser tritt immer als wir auf, immer Pluralis Majestatis, weil er ein Volk repräsentiert. Aber Luther traut sich dahin zu stehen und zu sagen, hier stehe ich, nur ich, es geht nur um mich. Alles andere ist egal. Ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. Ich bin zu dieser Erkenntnis gelangt, dass ich in dieser Gewissensnot mich befinde und gegen mein Gewissen handeln müsste und das geht nicht. Und darauf gibt es keine Antwort. Der Dolmetscher, der aus Trier, sagt dann, Luthere depone conscientiam, lass dein Gewissen beiseite. Weil er kann nichts damit anfangen. Das ist nicht verhandelbar, das gibt's nicht. Er stellt sich außerhalb von Recht und Gesetz und beansprucht nur das Recht des Individuums. Und das ist unser Vorläufer. Das ist der erste moderne Mensch. Jetzt habe ich ein bisschen pathetisch gesprochen.
Ja, aber das ist auch die Schlüsselszene sozusagen dann dafür. Und kein Wunder, dass man das dann sozusagen, dass das legendär geworden ist.
Also es ist natürlich legendär geworden als Trotzreaktion. Er widersteht dem Kaiser. Aber das, was ich hier gerade beschrieben habe, ist das Entscheidende. Und er wird natürlich dann in Acht und Bann getan. Das war ja vorgesehen. Das war eine reine Formalie. Und also ab von da an ist er vogelfrei. Niemand darf ihn verköstigen und beherbergen und so weiter. Jeder darf ihn töten. Und darum wird er ja auf dem Rückweg entführt auf die Wartburg, die dem Kurfürsten gehört. Aber es gibt ein Zusatzprotokoll. Der Kaiser gewährt dem Kurfürsten die Befreiung von genau dieser Acht. Das heißt, solange Luther im Kurfürstentum Sachsen bleibt, wird er nicht verfolgt. Sobald er die Grenze aber überschreitet, ist er dran.
Weil der Kaiser keine Märtyrer haben will, oder wie?
Nein, weil er auf die Gunst des Kurfürsten angewiesen ist.
Kann man das mit Edward Snowden vergleichen, die Situation eigentlich?
Mit?
Edward Snowden?
Interessanter Vergleich. Nein, ich würde in der Zeit erstmal bleiben. Ich würde sagen, der Vorläufer ist Jan Hus, fast genau 100 Jahre vorher wird er nach Konstanz geladen, aufs Konzil, nicht auf den Reichstag, aufs Konzil, soll abschwören, tut es nicht, wird hingerichtet. Das ist seit kurzem, seit ein Jahr und zwei Monaten, das Idol von Luther. Und er hat später in den Folgemonaten auf der Wartburg tatsächlich die Vorstellung, er hätte wie Hus in Worms sterben müssen für seinen Glauben. Er sei von seinen Beratern letztlich daran gehindert worden, zu sterben. Aber es gab, wie Sie sagen, es gab kein Interesse daran, ihn sterben zu lassen. Ja. Der Kaiser war nicht sehr willig, dem Papst zu gehorchen. Der Papst hatte ja einen Gesandten geschickt, den Aleander, der wirklich ständig Druck machte. Aber der Kaiser brachte die deutschen Fürsten einmal, weil sie ihn finanziert haben, und dann musste er Krieg gegen Frankreich und gegen die Türken führen. Mhm. Also er brauchte die als Bundesgenossen. Er brauchte weniger den Papst, der ohnehin sein Gegner war. Und darum hat er natürlich diese Klausel ermöglicht, dass auf dem Staatsgebiet von Kurfürstentum Sachsen keine Verfolgung stattfindet. Und Luther hat mit einer Ausnahme, nämlich dem Marburger Regionsgespräch, diese Sachsen nicht mehr verlassen. Also er war tatsächlich ein Gefangener.
Und es ist ja die irre Situation, dass also wirklich niemand davon wusste. Ja? Also das Buch setzt ein mit dem Rätselraten, wo ist eigentlich Luther? Ja? Wo ist der denn hin? Und so.
Ja, aber diese Entführung hatte natürlich den Effekt, dass man dachte, jetzt ist er tatsächlich umgebracht worden. Mhm. Und er hatte schon eine so große Gefolgschaft oder jedenfalls Anhängerschaft, zumindest eine gefühlsmäßige, dass die ihn sofort, ihm sofort das Märtyrerschicksal zugetraut haben, dass natürlich die Repression sofort einsetzen würde. Das nimmt man ja auch an.
Und dann schreiben Sie, also ich meine, ich finde das jetzt wiederum von dem, was da rauskommt, finde ich das so irre, ja? Also dann ist dieses, das dauert fast 2 Jahre, diese erzwungene Gefangenschaft?
Nein, das ist viel kürzer. Man meint es, es ist weniger als ein Jahr.
Okay, also er kommt dann Anfang 1522 frei, oder?
Ja,
er kommt. Aber dann das Buch kommt im September 1522 raus, also
das
die
ist,
Übersetzung.
Das ist ja jetzt ein Lob der Philologie. Er hat ganz allein in 11,5 Wochen das Neue Testament
auf 8 Seiten pro Tag, haben Sie gesagt.
Ja,
also Langeweile.
Kein Fernseher.
Mehr oder weniger.
Ja, schon auch. Er hat schreibt er auch noch ständig Briefe nebenher, und er schreibt eine seiner wichtigsten Schriften, nämlich ein Urteil über das Mönchsgelübde, in dem, das beginnt mit einem offenen Brief an seinen Vater, lateinisch. Sein Vater kann wahrscheinlich nicht mehr lesen und schreiben und sicher nicht Latein. Und da rechtfertigt er, das ist ein Meisterwerk der Dialektik. Das müssen Sie allein schon deswegen lesen. Darf ich so weit ausholen?
Ja, wir stoppen Sie dann.
Okay, so soll es sein. 1505 als Jurastudent mit 22 Jahren tritt Luther plötzlich ins Kloster ein. Also es war eine juristische Laufbahn für ihn vorgesehen. Sein Vater wollte, dass er so eine Art Kanzler an irgendeinem Hof wird. Also ein Aufsteigertraum. Und Luther von einem Tag auf den anderen geht ins Kloster in Erfurt. Das wird später begründet mit diesem sogenannten Blitzerlebnis bei Stotternheim, dass er beinahe vom Blitz getroffen worden wäre und dann die heilige Anna, die Schutzpatronin der Bergleute, angerufen habe und gesagt, heilige Anna, hilf, wenn ich das überlebe, gehe ins Kloster. So war es natürlich nicht, aber egal. Und 1521 verlassen die Mönche schon das Kloster, beginnen zu heiraten, und jetzt steht Luther vor der Aufgabe, einerseits zu begründen, warum er 1505 ins Kloster gegangen ist, und jetzt zu sagen, warum es falsch war, ins Kloster zu gehen. Also die Entscheidung zur Frömmigkeit war falsch, und er kommt auf diese geniale Idee, der Satan war dahinter. Im Auftrag Gottes hat mich der Satan versucht, ich soll auskundschaften, wie es auf der anderen Seite aussieht. Das ist eine irrsinnige Begründung, und verbunden mit dem Vorwurf an den Vater, du wolltest mich damals deine reiche Heirat binden. Das ist möglicherweise dann doch eine ehrlichere Begründung, dass er sich eben nicht binden wollte und diese Art der Existenz in der Welt nicht wollte und stattdessen optiert hat für die Existenz im Kloster, wo er auch für ihn gesorgt ist.
Hat diese Art von Dialektik, auch verbunden mit dem Teufel und dem Satan, hat er ja auch gegenüber Leo dem Zehnten, also dem Papst, den er dann zum Antichristen erklärt und sozusagen exkommuniziert, bevor er ihn irgendwie exkommunizieren kann. Also dreht er ja auch den Spieß nochmal genauso um.
Weil er erkannt hat, in seiner anschauen, dass der Papst der Antichrist ist. Der Antichrist wird angekündigt in der Offenbarung des Johannes, die in, weil es ja griechisch ist, immer als Apokalypse bezeichnet wird. Und da wird praktisch werden die Präliminarien zum Weltuntergang beschrieben. Und da tritt der Antichrist auf, der das letzte Zeichen dafür ist, dass die Welt untergeht. Und ein Jahr vor dem Auftritt auf dem Reichstag kommt Luther zu der Erkenntnis, dass das Oberhaupt der Christenheit der Satan sein muss. Und damit ist natürlich alles aus. Wenn es schon so weit ist, dass der Teufel den Vatikan im Besitz hat, dann ist ja alles verdorben. Dann muss ich dem Satan den Kopf abschlagen. Und so wird er jedenfalls in der Funktion der Gegenpapst. Und so beginnt seine Gegenbewegung. Aber ich jetzt unterbreche ich.
Ja, also, wenn Luther nur solche Sachen gesagt hätte, wäre mir ja eher unheimlich gewesen, so als terroristischer Paranoiker. Ja, also das.
In zwei Worten sehr treffend gesagt.
Er hat ja auch noch andere Dinge geschrieben. Er war eben jemand, der auch nicht fest war, ja, also der auch immer gezweifelt hat und dem es Eingebungen gab. Also das rettet ihn in meiner Annäherung. Also ich bin ihm nicht so nahe gekommen jemals wie Sie.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch solche Dinge wie seine Selbstnamen, Namensherkunft, also seine etymologische Herkunft von Eleuterius, der Befreier oder der Befreiende. Ja. Halt.
Aber die Geschichte mit seiner Frau zum Beispiel, dass er sie nicht heiraten will und dachte, ach, ich sterbe sowieso
aber
bald.
Aber das ist ja auch ein weiterer Wurf, halt, sozusagen sich selber so herzuleiten vom Namen her.
Ich will nur sagen, diese Geschichten von diesem Luther, ja, dieser zerbrochenen Figur, die sind hier wirklich sozusagen nach vorne geholt. Ja? Also er ist vom Sockel geholt, ja, wo ihn die Leibesfülle eigentlich hin prädestiniert hat. Ja? Das kommt auch zweimal vor. Sozusagen, dass er eine sockelmäßige Gestalt schon zu Lebzeiten angenommen hat. Und er ist vom Sockel geholt und in eine Geschichte hineingestellt worden, die auch, das muss man nochmal betonen, eben die Figur Luther in diesem Buch auch lange verlässt, also streckenweise verlässt und tatsächlich die Welt erklärt, in der Luther da agierte, damit man auch versteht, was das, was er so sagte, manchmal nur nebenbei sagte, für unglaubliche Auswirkungen.
Als Beispiel dafür gilt ja diese Regensburger Judenvertreibung. Mhm. Also Luther als der Judenhasser, was er am Anfang ja offenbar nicht war.
Nein, und zwar genau, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, zu dem Zeitpunkt der Judenvertreibung aus Regensburg hat er eher noch mit ihnen sympathisiert. Und das geht so weit, dass die aus Regensburg vertriebenen Juden, also sie werden im Februar 1519, die Regensburger Juden waren reichsunmittelbar, sie waren praktisch Eigentum des deutschen Kaisers. Der ist aber im Januar gestorben und dann haben die Regensburg beschlossen, die Gelegenheit ist günstig, jetzt putzen wir sie weg. Und das haben sie wirklich mit Synagogenzerstörung und so weiter innerhalb von 5,5 Wochen geschafft. Und die wurden, diese 200 Juden, die wurden im Winter über die Donau vertrieben und haben sich dann hilfesuchend an Luther gewandt, weil sie sich in der gleichen Außenseitersituation sahen. Die haben ihm in hebräischen Buchstaben das Lied aus tiefer Not schrei ich zu dir gewidmet und er hat nicht darauf reagiert. Das gehört eben auch bei ihm dazu, dass es eine Schrift von ihm gibt, warum Jesus Christus ein geborener Jude sei, gegen die Judenverfolgung. Aber innerhalb von 20 Jahren ändert sich das wirklich ins Gegenteil und da kann er überhaupt nicht mehr aufhören mit dem Toben gegen die Juden. Ich meine, das ist wirklich das finsterste Kapitel neben den Bauernschlachten, das man bei ihm findet. Und man schüttelt nur den Kopf drüber.
Aber es ist aber in der Geschichte sozusagen, es ist ein Stück Luther, es ist der späte Luther, aber es ist eben nicht der ganze Luther.
Es ist überhaupt nicht der ganze Luther, aber es ist eine Zeitgenossenschaft, die... Ja, das offenbar ist gehört es zur deutschen Geschichte, dass man hin und wieder Juden umbringt. Also entschuldigen Sie, dass ich das so furchtbar sage, aber der erste Kreuzzug 1095 beginnt damit, der beginnt in der Provence, also Deus lo vult, die Sammelbewegung, und die, dann ziehen sie...
Also das Argument habe ich Ihnen schon im Buch jetzt nicht abgenommen, und eben auch nicht, also weil das ist nein. Ich verstehe Sie in Ihrer Not, das irgendwie zu erklären und zu sagen, es gibt einen Antisemitismus überhaupt, und da ist er besonders krass.
Ich sage nicht Antisemitismus, es ist ja Antijudaismus.
Ja, Antijudaismus.
Aber lassen Sie mich das noch sagen. Teil des ersten Kreuzzugs 1095 ist, dass die jüdischen Gemeinden in Speyer, Worms und Mainz ausgerottet werden. Weil man auf dem Weg ins Heilige Land ist, das den Moslems in die Hände gefallen ist, und die Juden sind ja auch ungläubig, also machen wir erstmal mit denen einen kurzen Prozess. Aber wo folgen Sie mir da nicht? Das ist Teil der deutschen...
Weil Sie die Einmaligkeit sozusagen des Ausrastens von Luther hier versuchen zu verstehen. Ich glaube, man kann es einfach nicht verstehen.
Nein, das ist ich verstehe es. Ich verstehe es
also natürlich. So habe ich nicht.
Nein, aber es war auch in seiner Zeit die normale Verkehrsform. Also 70 Jahre vor Luther, im Jahr 1453 wird Konstantinopel erobert von den Türken, also die Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Und von da ab ist der Türke die große Bedrohung für Europa. Im Jahr 1527 stirbt der ungarische König bei der Schlacht Mohács und die Türken rücken bis vor Wien. 1453, in genau diesem Jahr von Konstantinopel, predigt ein Mönch in Breslau gegen die Juden und sagt, die haben einen Hostienfrevel begangen und betreut persönlich die Verbrennung von 50 Juden bei lebendigem Leib. Dieser Mann hat heute noch eine Statue am Stephansdom in Wien. Wenn Sie vom Stephansdom stehen, links rumgehen, da wo die Fiaker stehen, ist eine Statue für diesen Mann, weil er gegen die Türken gepredigt hat. Die Wiener schämen sich nicht, dass das ein aktiver Judenmörder war.
Okay, also das ist das Ende der Geschichte, das ist halt einfach so. Da kann man sich Gedanken drüber machen, man kann es auch einfach nur hinnehmen. Wollen wir denn noch eigentlich eine Passage vorlesen oder wollen wir gleich in die Diskussion eintreten?
Ja. Wir waren jetzt so gut.
Ja, wir waren so gut.
Das Lesen ist langweilig. Lesen können Sie doch selbst. Sie haben alle lesen gelernt, oder? Ja. Wer kann lesen?
Das Buch soll ja auch und kann ja auch gekauft werden. Es kann auch in der Bibliothek ausgeliehen werden. Wir haben ein Mikrofon, weil der Thomasus Club ja als Podcast funktioniert, den man auch nachhören kann. Würden wir bitten, dass wer eine Bemerkung hat oder eine Frage da hineinspricht. Gibt es da jemanden da in der Mitte?
Ja, zwei Bemerkungen. Das eine ganz am Anfang, kann es nicht auch sein, dass Friedrich der Weise mit Luther eines seiner besten Pferde im Stall auch nicht verlieren wollte für seine Universität, die gerade auf dem Weg war, eine der besten in Deutschland zu werden.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere zu dem allerletzten, das Verhältnis zu den Juden oder die Frage der Juden. Ich denke auch nicht, dass das sozusagen die permanente deutsche antisemitische Haltung ist. Es ist gar nicht antisemitisch, sondern mit den Juden hat ja Luther, oder andersrum, als Luther von der Wartburg zurückkommt und seine Predigten hält und Ordnung wieder in Wittenberg schafft, macht er das mit dem Hinweis, dass es nicht durch Gesetze, Ordnungen und Gewalt geschehen soll, sondern das Wort Gottes wird von alleine dafür wirken. Und deshalb soll man die schwachen Leute, die nicht das Abendmahl in beiderlei Gestalt haben wollen, nicht dazu zwingen. Man soll die Mönche nicht dazu zwingen, sondern soll das dem Wort Gottes überlassen. Das wird es schaffen. Das hofft er auch bei der Gemeindebildung, dass das nicht klappt, muss er später merken und muss sozusagen die Fürsten zu Hilfe nehmen, um die Reformation durchzusetzen. Und genau dasselbe passiert mit den Juden. Zunächst hofft er nämlich, dass die Juden, die ja die Gruppe sind, die sich am intensivsten mit der Bibel auskennen, dass die durch ihr intensives Studium und durch seine Hilfe oder durch die Interpretationshilfe selber merken, dass das Alte Testament, wenn man es richtig liest, nichts anderes kann, als auf Christus hinzuweisen. Das heißt, dass die Juden von selber merken werden, dass Christus der Messias des Alten Testamentes ist. Und da sie sich in seinen Augen permanent weigern, diese Erkenntnis aus ihrem Schriftkenntnis herauszunehmen, schlägt sozusagen seine Sympathie um. Das hat mit Antisemitismus gar nichts zu tun.
Das ist sozusagen, der Begriff ist ja auch falsch, den habe ich nicht verwendet.
Das ist sozusagen eine hohe Enttäuschung, dass im Prinzip das Wort Gottes zumindest im Hinblick auf die Juden, offenbar nicht von alleine wirken will. Und das sieht er dann als Verstocktheit. Und Verstocktheit ist praktisch vom Teufel geritten und da kann man eigentlich nur noch reinschlagen.
Und das ist
sozusagen der Hintergrund. Das rechtfertigt nichts. Ist der Hintergrund und das ist tatsächlich auch eine Einmaligkeit, die man dann bei Luther sehen muss, weil sozusagen hier der Kern seiner Botschaft, dass allein die Schrift wird's richten, zumindest an den Juden komplett scheitert.
Sie haben vollkommen Wort für Wort recht, natürlich. Die Frage ist natürlich nur, die Juden haben 1500 Jahre Zeit gehabt, in Jesus den Messias zu erkennen und haben es nicht geschafft. Warum sollen sie es jetzt plötzlich in der kurzen Lebenszeit von Luther schaffen? Aber Sie haben völlig recht, die Juden sind ja die Schriftgelehrten. Per se. Und er geht, also am Anfang seiner wissenschaftlichen Laufbahn wird er ja aufgeführt, also im Jahr 1517, in einem Brief von Pirckheimer, als einer der Unterstützer von Reuchlin in dem Streit, wo es um die Judenschriften geht, dass man die eben nicht verbrennen darf. Da ist er noch völlig auf dieser Seite. Es ist tatsächlich die Enttäuschung, dass ihm die Juden nicht als Erste gefolgt sind, weil sie hätten explizit und spezifisch seiner Lehre folgen müssen, nämlich der Sola Scriptura. Also er hat den Glauben wieder entkleidet von der ganzen Äußerlichkeit, und das hätten doch als erstes die schriftgelehrten Juden kapieren müssen. Das stimmt schon.
Hier vorne.
Ah. Man muss vielleicht doch noch ein bisschen anders akzentuieren. Es ging Luther nicht darum, dass die Juden seiner Lehre folgen, sondern einer Lehre, die vom Papsttum und von diesen Papstdenken befreit.
Ja, das meine ich ja.
Akzent. Ansonsten stimme ich nicht zu. Und nochmal zum Kurfürsten. Da war Luther eigentlich sozusagen ein kleines Rädchen. Denn es war die Zeit, als Maximilian I. gestorben war und ein neuer Kaiser gesucht wurde. Und es war eine große Bewegung in der Konstellation Deutsches Reich, die Relation zwischen Kaiser und Kurfürsten und so weiter. Und die These des Kurfürsten Friedrich des Weisen war ganz einfach die: Ich lasse mir nicht vorschreiben, wen ich und so weiter. Das eine. Und das zweite ist, man muss ja auch sehen, die vielen Differenzen, die es gab. Der Karl V. war ein Habsburger, und es bestand für Frankreich eine Einsperrung. Und also die Konstellation war außerordentlich kompliziert.
Ja.
Und in dieser außerordentlich komplizierten Konstellation konnte Friedrich der Weise sich sozusagen positionieren, viel besser positionieren. In einer anderen Situation hätte er das nicht so gekonnt.
Ja.
Das muss man, also in dieser,
steht
wenn man
drin.
Schon über Weltgeschichte spricht, dann muss man das auch so differenziert darstellen.
Das ist ausführlich beschrieben, keine
genau.
Sorge.
Ja, okay.
Nee, ich kann es ja nur verkürzt sagen, wenn ich Dutzende von Seiten genau darauf verwende.
Ja.
Danke für die spannenden Ausführungen. Mich interessiert eine ganz andere Sache. Wie sah Luther seine großartige Leistung zu der Einführung der Lingua Vulgaris in der Kirche und Übersetzung der Bibel? War er dessen bewusst, welche Auswirkungen das nicht nur in Deutschland haben wird für die Teilhabe der kleineren Leute, der größeren, breiteren Schichten an dem Leben, Gesellschaft und Kultur die Normierung der deutschen Sprache, sondern auch international? Ich meine jetzt zum Beispiel nicht nur solche Völker wie Dänemark und Schweden, sondern auch mein kleines Volk, Litauen, es hätte nicht überlebt, und die Sprache hätte nicht überlebt, wäre das nicht durch die Kirche und durch die Übersetzung der Bibel und der Fibel eingeführt worden. Sah er das überhaupt irgendwie als Leistung von sich?
Es gibt hier übrigens demnächst Litauen als Schwerpunktland der Leipziger Buchmesse, und da gibt es eine Veranstaltung, wo auch die Editorin der Wolfenbütteler Postille teilnimmt, das erste Dokument, wo Litauisch aufgeschrieben wurde, 1573, weil in Litauisch gepredigt werden musste.
Also das Anliegen, eines der großen Anliegen von Luther ist natürlich das Predigen in der Landessprache. Natürlich sehen wir das von heute aus, der enorme Erfolg der Bibel als Hausbuch. Es war ja in vielen Haushalten das einzige Buch, und darum hat man da die Geburten eingetragen. Es ist auch richtig, dass bei der King James Bible in England die Luther-Übersetzung zu Rate gezogen wurde, so wie Luther ja seinerseits die Übersetzung von Erasmus von Rotterdam zu Rate gezogen hat. Den enormen Erfolg konnte er natürlich nicht sehen, aber es war das, was er wollte. Er wollte das Wort Gottes, er wollte die Schrift in die Hand des Volkes geben. Er wollte das, was er erlebt hat, nämlich dass die Wahrheit nur in der Schrift ist, in der Erkenntnis, also in der Buchstäblichkeit. Das wollte er allen zugänglich machen. Natürlich sucht er Anhänger. Und es ist natürlich, jetzt habe ich, glaube ich, viermal natürlich gesagt, Entschuldigung. Er legt die Grundlage für das heutige Deutsch. Das ist einfach so, weil es das Hausbuch wird, weil es das bekannteste Buch ist, auf das sich alles bezieht. Also die Sprache von Goethe geht gar nicht ohne die Bibel. Und es gibt ja den berühmten Spruch von Bert Brecht auf die Frage nach seinem Lieblingsbuch, Sie werden lachen, die Bibel. Dem traut man es nicht zu. Aber auch in diesen frühen Balladen von Brecht, da ist die Bibel im Hintergrund, natürlich. Er kommt ja aus dem protestantischen Haushalt.
Sonst noch, hier vorne bitte.
Ich hatte eine Frage zu Ihrer Anfangsbemerkung, dass Luther kein Reformator war oder das nicht reformieren wollte.
Nein, er war es zudem, er wollte da noch keine Reformation. Er wollte eine Diskussion über seine Thesen, er wollte die Kirche nicht umstürzen, er wollte keine neue Kirche, das wollte ich sagen.
Ja, aber in der Zeit, dass er Mönch war, hat er doch mit einer zentralen Frage gerungen, wie finde ich einen gnädigen Gott? Ja. Das war die zentrale Frage.
Ja.
Und die Sachen, die er gemacht hat, gefastet, gebetet und so weiter, das hat ihm nicht geholfen. Er wollte aber, als er gemerkt hat, wie er zu der Gnade kommt, die er möchte, allein auf Basis der Schrift, allein durch den Glauben, allein durch Gnade und allein auf Christus, durch diese vier Formulationen hat er das auch, war imstande, das auch dem Volk, dem allgemeinen Volk, sehr knapp beizubringen. Er hat auch dadurch, wollte er eigentlich nicht die römisch-katholische Kirche verändern oder reformieren oder eine neue Kirche gründen. Er wollte eigentlich die Änderung in der Kirche, in der er war, haben.
Er wollte,
dass es dann anders gekommen ist.
Er wollte zurück zu dem, was er für das Ideal, für das Gemeinde, für das von Jesus Christus gepredigte und verkündete. Er sah die Kirche im Niedergang, in der Korruption, und er wollte sie von der Korruption befreien. Also er wollte keine neue Kirche, sondern die eigentliche Kirche.
Ja, da ist aber eine neue Kirche dann entstanden. Jetzt habe ich aber eine konkrete Frage an Sie als Katholik. Inwiefern hat er auch die katholische Kirche über die letzten 500 Jahre verändert und reformiert?
Es blieb nicht aus. Ich behaupte ja, sie hätte nicht überlebt ohne Luther. Ohne den Anstoß, und der war ja massiv, von Luther hätte sie nicht überlebt, sondern wäre an ihrer Korruption zusammengebrochen, weil die politischen Interessen, die finanziellen Interessen, die hatten Überhand genommen. Und noch zu Lebzeiten von Luther wird er das Tridentinum eröffnen, das Reformkonzil. Noch zu Lebzeiten, noch vorher, meldet sich Ignatius von Loyola beim Papst als ehemaliger Berufsoffizier und sagt, ich gründe jetzt eine Befreiungsarmee. Wir kämpfen für den Glauben, das ist dann die Gegenreformation. Und er ist der Gründer des Jesuitenordens. Also natürlich, die Kirche hat es mit großer Verzögerung gemerkt, dass sie ihrerseits reformieren muss. Und damit konnte sie dann überleben, aber ohne Luther hätte sie nicht überlebt.
Kann man das vielleicht auch von Luther heute noch lernen, dass bestimmte Reformen bestimmte Systeme eigentlich eher stabilisieren als und bestimmte andere Dinge wie Aufklärung oder Dinge dann verhindern?
Die kluge Regierung wird ihre Gegner immer in irgendeiner Weise integrieren. Natürlich ist die große Koalition effektiver als eine Minderheitenregierung oder sowas oder eine mit einer kleinen Mehrheit. Wenn ich Sigmar Gabriel in der Regierung habe, kann der nicht viel widersprechen. Der kann nur im Wahljahr ein bisschen die Klappe aufreißen, aber bis dahin muss er alles mitmachen. Das ist einfach so.
Ihr Buch endet ja mit einer Empfehlung, und zwar der Empfehlung an Papst Franziskus, Luther heilig zu sprechen.
Aus den genannten Gründen, weil es in die Courtoisie gebietet, dass man sich dankbar zeigt. Und ich finde, die Dankeschuld wäre auf diese Weise abzutragen. Okay. Indem man ihn heilig spricht, und zwar am 31.
Gelesen,
Oktober.
Ja.
Das war ernst gemeint.
Ja, eben, das war meine Frage.
Haben Sie eine Antwort erhalten?
Naja, es gibt ja schon eine Martin-Luther-Straße in Rom. Also der erste Schritt ist getan.
Gut, dann können wir, glaube ich, hier einen ganz guten Schnitt machen. Eine Frage haben wir noch. Ja, sonst wollte ich einfach den inoffiziellen Teil eröffnen.
Eine ganz andere Frage. Im Programm des Hauses des Buches für die heutige Veranstaltung steht Vor allem aber gab der entlaufene Augustinermönch den Deutschen zum ersten Mal einen Begriff von der Individualität des Menschen. Ich finde bei Luther keinen entlaufenen Augustinermönch.
Sondern?
Er ist berufen worden nach Wittenberg, hat dort promoviert, hat als Augustinermönch dort gelehrt. Also er ist zwar von Erfurt nach Wittenberg gegangen, aber durch eine Berufung.
Ja, das meine ich aber nicht.
Deshalb.
Nein, er hat doch den Habit abgelegt, er hat sich die Haare wachsen lassen, er hat das Kloster verlassen. Also er hat das Mönchstum ja aufgegeben. Das meine ich ja.
Er ist der Mönch geblieben bis zu seiner Verheiratung.
Ja, er hat sich aber vorher schon losgesagt vom Mönchstum. Das ist diese Schrift, die ich vorhin meinte, Judicium Devotis Monasticis, nämlich wo er den Eintritt ins Kloster rechtfertigt und als falsch erkennt. 1521, 4 Jahre vor der Heirat. Insofern ist er erklärt es ja für vollkommen falsch. Das ist ja eine Sünde, sagt er ja, Mönch zu sein. Er dreht es ja vollkommen um. Darum sage ich, das ist ein dialektisches Meisterwerk.
Also man sieht, in dem Buch steckt mehr drin, als wir in diesem Gespräch jetzt herausholen konnten. Ist jeder eingeladen, es nachzulesen. Auch der Autor würde auch signieren. Wir machen hier jetzt erstmal den offiziellen Schnitt. Das Café ist auch noch eine Weile geöffnet. Vielen Dank fürs Hiersein. Ja,
wollen wir doch auf den nächsten Termin hinweisen?
Der nächste Termin ist ein Termin anders aus der Reihe, außer der Reihe, nämlich zur Buchmesse. Da machen wir es Sonntag um 17 Uhr. Dann wieder drüben im Café Alibi. Der Mainzer Germanist Carlos Spörhase erzählt uns dann etwas über dicke und dünne Bücher.
Am 26. März.
Ja, am 26. März, genau. Heute danken wir Willi Winkler und wünschen einen schönen Abend.
Also es ist ein dickes Buch. Danke, danke.